Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe »Diese Wirtschaft tötet«. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester solche Vortragsreihen im Studium Generale. Wir sind mittlerweile in der 20. Folge, Jubiläum, und freuen uns gar sehr. Wenn Sie Interesse haben sollten daran, was bisher geschah, was in den vorangegangenen Semestern so gelaufen ist, dann haben Sie den tollen Service von uns bekommen, im Internet Tonaufnahmen zu finden von den bisherigen Vorträgen. So gut wie alle sind in Ton dokumentiert. Manchmal hat es nicht geklappt, aber es stehen rund 200 Vorträge auf den Internetseiten der Hochschule Konstanz. Wo genau, das können Sie dieser hübschen Faltkarte entnehmen. Da ist hinten drauf die sogenannte URL oder nein, in der Innenseite die URL abgedruckt. Und da können Sie sich orientieren und rund 200 Vorträge der vorhergehenden Vortragsreihen finden. Und Sie können die kostenlos herunterladen auf Ihre Abspielgeräte und überall mithören und sich rund um die Uhr dank unserer schönen Hochschule bilden. Das ist doch was. Und das alles auch noch kostenfrei und ohne Gebühren und GEMA und dergleichen mehr. Diese Wirtschaft tötet ist unser Thema in diesem Semester und es geht um Gesellschaft, um Kulturkritik, Zeitkritik. Ich erwähne es immer wieder, weil immer mal wieder auch wechselnde Gäste da sind. Das Motto unserer Vortragsreihe ist ein Zitat, wie man an den Anführungs- und Abführungszeichen unschwer erkennen kann. Und es ist getätigt worden von Papst Franziskus. Und zwar in seinem ersten apostolischen Schreiben, das er 2013 versandt hat. Und das heißt nicht, wie es hier hinten drauf steht, Engelii Gaudium, sondern Evangelii Gaudium. Ein Fun kann manchmal einen Unterschied machen. Wie auch immer, diesen Druckfehler bitte ich zu entschuldigen. Sie können sich dieses Dokument im Internet problemlos runterladen. Und wenn Sie dann an diese Stelle gehen, dann werden Sie merken, dass das noch einer der sanfteren Sätze ist. Der Papst hat da ziemlich zugelangt in seiner Wirtschaftskritik. Vielleicht lesen Sie es mal nach, ist ganz spannend. Heute Abend werden wir einen Bereich der Kultur uns anschauen und ich denke kritisieren und haben dafür zu Gast Dr. Rainer Gabriel. Was sollten Sie über unseren Referenten wissen, außer dass er, glaube ich, zum dritten Mal jetzt hier ist, richtig?
Nein, zum zweiten
Mal. Dann wird das dritte hoffentlich noch kommen und dann werde ich richtig liegen, wenn ich sage, Sie sind zum dritten Mal da. Also, zum zweiten Mal ist Dr. Rainer Gabriel zu Gast. Er hat an der Universität in Wuppertal Kommunikationsdesign studiert.
Das ist richtig.
Wunderbar, ein Treffer immerhin. Und er hat das Fach nicht nur studiert, sondern gehört zu den doch eher wenigen Designern, die tatsächlich dann auch promoviert haben und in die Forschung auch ein bisschen sich hineinbewegt haben. Er hat bei der Forschungsgruppe Trace, jetzt muss ich wieder nachdenken, Kunst ist auch noch drin, also alles. In dieser Forschungsgruppe, da treffen sich Rhetoriker, Hirnforscher, Designer und diskutieren und erforschen spannende Dinge. Und im Rahmen dieser Forschungsgruppe hat Herr Gabriel auch seine Doktorarbeit gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass davon heute Abend vielleicht auch das eine oder andere noch ein bisschen anklingen wird.
Auf alle Fälle.
Ja. Wunderbar. Dann freuen wir uns sehr auf den Vortrag. Im Anschluss haben Sie wie immer Gelegenheit, auch noch Fragen zu stellen. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Gabriel.
Ja. Danke, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und wie Dr. Friedrich schon gesagt hat, ich bin eben Mitglied in der Forschungsgruppe TRACE. Das schöne Akronym, was ich jetzt nicht nochmal aufschlüssel, ist aber natürlich auch der englische Begriff für Spur. Und wir begeben uns halt innerhalb dieser Forschungsgruppe auf Spurensuche. Und zwar auf die Spuren, die die Evolution speziell die Koevolution zwischen Mensch und seiner Kultur im Menschen hinterlassen hat. Das war eigentlich die Aufgabenstellung am Anfang, als wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben, eben die Geisteswissenschaftler und die Naturwissenschaftler in Form von den Hirnexperten und Neurochirurgen sind da mit an Bord, ging es eben darum, ob eben Kultur, wie es mittlerweile in der Biologie stark vertreten ist, die Meinung eben auch der Evolution unterliegt und sogar ein existenziell wichtiger Teil der menschlichen Evolution ist. Manche würden sogar behaupten, dass ohne die Entwicklung der Kultur durch den Menschen die menschliche Entwicklung gar nicht so schnell vonstatten gegangen wäre, wie sie tatsächlich abgelaufen ist. Also da gibt es dieses Schlagwort zum Beispiel von Boyd und Richardson, dass Culture for Speed und not for Comfort ist. Also es schließt auch direkt schon mit ein, dass es eben auch bei diesen kulturellen Anpassungen im Rahmen der Evolution auch zu Fehlern kommen kann. Und wenn wir uns dann heute Abend sozusagen einer Architekturkritik widmen, die aus der evolutionstheoretischen Ecke kommt, ist es dann auch wichtig, dass wir den Kulturbegriff in der Form erstmal für diesen Abend uns aneignen, wie ihn die Biologen benutzen. Und zwar sieht man dort die Kultur als eine Transmissionsdynamik zur Erzeugung von Fitnessvorteilen eben von Populationen in der, im Rahmen der Evolution. Das kann man sich so vorstellen, ganz praktisch, mit einem Zitat, das ist jetzt nicht wörtlich, da müssen Sie mir nachsehen, von Winston Churchill, der mal sagte, zuerst formen wir unsere Räume und danach formen die Räume uns. Und es gab vor ein paar Jahren mal in der Süddeutschen Zeitung einen Bericht über Bewohner von 100 Wasserhäusern, die sind ihnen vertraut mit organischen Formen, runden Ecken, vielleicht für ausgeprägter Verzicht auf den rechten Winkel, dass die Bewohner von 100 Wasserhäusern darüber klagten, dass das alles etwas unruhig ist und so ein gewisses Unbehagen teilweise latent vorhanden ist. Das gibt es in anderen Fällen auch, wo so experimentiert wurde. Das deckt sich aber dann auch schon mit Forschungsergebnissen, also nicht von unserer Forschungsgruppe, an anderer Stelle, dass mittlerweile einfach von der Wahrnehmung her der rechte Winkel von den Menschen schon als äußerst angenehm empfunden wird und man speziell auch, wenn man längere Zeit auf rechte Winkel verzichten muss, so etwas wie, ich sage jetzt einfach mal stark übertrieben, eine Sehnsucht nach dem rechten Winkel entwickelt. Das sind eigentlich ganz schöne Indizien dafür, dass also der Mensch tatsächlich schon mit seiner Kultur und seiner von ihm ja künstlich erschaffenen Umwelt zusammen durch die Evolution schreitet. Wenn man sich also seiner Kultur anpasst und seiner künstlichen Umwelt, also der Architektur, dann passiert das natürlich beim Menschen nicht dadurch, dass wir jetzt, okay, jetzt könnte man sagen, mit dem Ellbogen hat man sogar noch einen rechten Winkel ausgearbeitet im Körper, aber die wesentlichen Anpassungen beim Menschen passieren eben jenseits von der kulturellen Ebene, auf der Ebene der Intelligenz, auf der neuronalen Ebene. Also auf der Entwicklung und der Weiterentwicklung des Gehirns und der Denkfähigkeiten und entsprechender Anpassungen. Es gibt, jetzt muss ich kurz, es gibt Computersimulationen, das sind die, ich wollte jetzt eigentlich darauf raus, wir können es einfacher machen. Da versucht man eben Denkvorgänge zu simulieren, computerbasiert und computerbasierte Kognitionsarchitekturen. Und da speist man auf der einen Seite Input-Modul-Informationen hinein und erhält auf der anderen Seite wird ein Output-Modul angesteuert, was denn eine Reaktion zeigt. Also praktisch wie man nimmt eine Situation wahr, dann wäre sozusagen das Input-Modul diese Situation, die man außen wahrnimmt über seinen Wahrnehmungsapparat und dann fängt der Kognitionsapparat in uns an, sofort das entsprechende Output-Modul zu aktivieren und wir zeigen eine Reaktion dann auf das Input-Modul. Bestes Beispiel, also ganz griffig ist sicher und jedem bekannt, das sogenannte Kindchenschema. Dass wenn wir also großen Kopf, große Augen, große Hände, Der Körper ist klein, das funktioniert nicht nur bei Menschen, auch bei Hundewelpen und anderen Tiernachwuchs. Das löst diesen Niedlichkeitsreflex aus. Bei Menschen, Kindern dann auch direkt so eine, dass man sich kümmern möchte. Und da sieht man schon das Input-Modul, das Kindchenschema, eben von mir beschrieben. Und dann das Output-Modul ist sofort darauf schließen, oh, Nachwuchs, Hilflosigkeit. Da ist schon eine gewisse Grundinformation in dem Menschen verankert, um darauf zu reagieren. Und wenn wir jetzt schon beim Kindchenschema und im Gesicht sind, kommen wir direkt zu einem Punkt, der aktuell häufig an zeitgenössischer und moderner Architektur kritisiert wird. Das ist neben ihrer Geschichtslosigkeit, nämlich auch ihre Gesichtslosigkeit, dass sie keinen Charakter hat. Deswegen habe ich hier, also ich bitte um Entschuldigung, es kommen sogar noch schlechtere Bilder, habe ich hier jetzt einfach mal, Sie sehen einfach typische Skyline. Ich frage deswegen Shanghai, nein, es ist Frankfurt am Main. Ach so. Und natürlich gibt es gute Gründe, so zu bauen, wie man heutzutage baut oder wie man, jetzt will ich nicht vorweggreifen, seit verstärkt nach 45 baut. Das sind zum einen ganz pragmatisch Kostengründe, unter anderem. Aber tatsächlich löst natürlich auch so eine Skyline auch ein Output-Modul aus, aber eben keins, was so vordefiniert ist wie jetzt bei dem Kindchenschema. Also hier würde jetzt etwas anderes aktiviert werden, meinetwegen, dass man es sensationell findet, die spiegelnden Glasbauten oder diese ganze erinnert einen an irgendwas anderes und man greift sogar über die Recollection auf Erinnerungsinhalte von Weihnachten oder was weiß ich, wenn alles schön beleuchtet ist, wieder zurück. Also man könnte es denn eher vergleichen mit dem Anblick von einem Roboter oder einem Klon. Also dass man sieht es auch und man reagiert auch auf so etwas, aber eben in einer anderen Form, als wie man auf seinen eigenen Nachwuchs oder auf den Nachwuchs von anderen Menschen reagieren würde. Es wäre eher so etwas wie Neugier und Interesse, die geweckt wird. Ein anderer häufig zurzeit kritisiert, oder vor einigen Jahren war es ja das große Thema, die Rekonstruktivismusdebatte, ist eben genau das Gegenteil, das beklagt wird in erster Linie von den Fachleuten, dass die Architektur zu viel Geschichte und zu viel Gesicht zeigt. Also und hier könnte man sagen, weil ja alle Baubemühungen seit der Moderne immer den Menschen in ihr Zentrum stellen, und im Prinzip einen besseren Menschen erziehen, ermöglichen wollen, könnte man hier sagen, wenn das die Motivation von allen Architekten und Stadtplanern ist, da gibt es, dann zitiere ich jetzt Werner Sewing, einen Architekturkritiker, der zu bedenken gibt, was denn passieren würde, wenn die, auf die immer alle abziehen, Volkes Stimme, sich am Ende entpuppt als eine konservative Gegenmoderne. Und mit dem Berliner Stadtschloss, wenn ich mich richtig erinnern kann, ist das ja auch über private Finanzierungen, Sammlungen und so weiter finanziert worden, dass man sagen könnte, ja, das kommt schon hin. Also wenn die Öffentlichkeit schon bereit ist für die Rekonstruktion von einem historischem Gebäude selber in die Tasche zu greifen, dann könnte das ja schon eine Äußerung von dem gesunden Volksempfinden oder Volkesstimme eben sein. Und eigentlich dachte man ja genau, dass man das überwunden hat, diese Form des Bauens und bestimmte Gesichter eben auch auf längere Zeit verschwunden sind. Und jetzt sehen Sie ja hier natürlich auch schon das erste Mal das Grauen im Bauen. Entschuldigung, das ist jetzt Augenblick. So, mal zumindest weg vom Mikrofon. Okay. Nun gut, das war ja sozusagen der Endpunkt der klassischen Architektur gewesen, indem sie von den Nationalsozialisten pervertiert wurde und praktisch danach als verbrannter Boden zurückgelassen wurde. Das ist jetzt sozusagen das Ende der klassischen Architektur, aber jetzt können wir erst zum Anfang der Architektur überhaupt gehen, und zwar ganz an den Anfang, sozusagen der Mensch noch als Höhlenbewohner. So. Und da gibt es den Biologen Richard Dawkins, der sowieso bei allen Tieren, und den Menschen schließt er ins Tierreich mit ein, davon ausgeht, dass wenn bestimmte Mangelsituationen da sind, und letztendlich ist der Mensch von seiner naturgegebenen Ausstattung nicht sehr gut für das Leben in der Wildnis angepasst, ist, dass er anfängt, seinen Phänotyp zu erweitern. Also es gibt ja einmal den Genotyp, der sozusagen uns erstmal bestimmt in unserer Form, und den Phänotyp, der uns sozusagen über das Aussehen und die Form definiert. Und der erweiterte Phänotyp sind dann eben die Bauwerke. Also, und da macht der Dawkins keinen Unterschied zwischen Termiten und zwischen Menschen. Also das ist in beiden Fällen einfach der erweiterte Phänotyp. Bevor es jetzt nochmal da ansetzt, einfach, dass eben von Anfang an Architektur mit Streit, ich weiß nicht, ist, das ist der Israelitentempel auf dem Tempelberg, soll es auf der Darstellung sein. Der wurde laut dem Alten Testament 1000 Jahre vor Christus von König Salomon gebaut und 587 von den Babylonier, vor Christus, von den Babyloniern zerstört. Und es gab schon da, also das hat die Frau Dr. Hagen von der Kunsthochschule in Zürich sehr schön ausgearbeitet. Was mich jetzt daran nur interessiert hatte, war eben, dass es da auch schon, das interessierte sie auch, eine Debatte darüber, wie die Rekonstruktion des zerstörten Tempels vonstatten gehen könnte. Und da gibt es zwei Modelle, eins von dem Propheten Ezekiel und eins von dem Propheten Haggi. Ezekiel lebte rund eine Generation vor Haggi, und zwar schon im babylonischen Exil, bevor der Zerstörung des Tempels. Und er hatte sozusagen die Rekonstruktion denn nachher als reine Vision gedacht. Er erzählte denn davon, er hätte eine Vision gehabt und schreitet den Grundriss des Tempels nochmal ab und baut denn sozusagen rein gedanklich ein Bauwerk auf, an dem man sich orientieren kann. Und Ezekiel war schon Spross einer Priesterfamilie und selber auch Priester, wohingegen Haggi eine Generation später gar nicht im Exil lebte, sondern im besetzten Jerusalem, also am Tempelberg selber. Und er wollte es tatsächlich den kompletten Tempel real neu konstruieren und wieder aufbauen. Und so wie ich das gelesen hatte, war er da auch tatsächlich relativ weit gediegen, dafür Genehmigungen zu kriegen, wobei das ist ja bei orthodoxen Juden eine der höchsten Aufgaben, da wird dreimal am Tag für gebetet, dass der Tempel, die Aufbewahrungsort des Allerheiligsten, wieder aufgebaut wird. Das Allerheiligste ist die Bundeslade mit den Gesetztafeln, die Moses von Gott erhalten hat. Dadurch gibt es allerdings auch das Problem, dass keiner weiß, wo im Moment das Allerheiligste verschüttet ist. Und aus diesem Grund darf nur der Hohepriester an einem Tag im Jahr überhaupt auf den Tempelberg gehen, was mir jetzt einfach schon das Wiederaufbauen an Ort und Stelle irgendwie als sehr schwierig erscheinen lässt. Und insofern ist auch die heutige Herangehensweise, weil spätestens nach dem Sechstagefeldzug 1967 hätte man ja anfangen können mit dem Wiederaufbau. Dann war nach allem Auf und Ab in der Geschichte, in der Region, der Tempelberg wieder in israelischer Hand, also in jüdischer Hand, und man hätte rein theoretisch über das Bauland verfügen können. Aber mittlerweile hatte sich schon das Judentum weiterentwickelt, also nur die sehr Konservativen bestehen noch auf dem Wiederaufbau. Die meisten begnügen sich damit, und das ist ja auch eine weise Entscheidung, darauf zu warten, dass der Wiederaufbau erst mit dem Erscheinen des Messias beginnt. Und damit hat man natürlich schon mal ein utopisches Bauprojekt sowieso so weit in die Zukunft verschoben, dass man das in aller Ruhe abwarten kann. Sie sehen also, dass Bauen mit Streiten und mit Stress zu tun hat, von Anfang an, genauso wie die Kultur, die eben als Anpassungserscheinung in die Welt gekommen ist. Heiner Mühlmann nennt als einen zentralen Punkt für die Entwicklung von Kultur die sogenannte Maximal Stress Corporation, also den unter Stress stattfindenden Zusammenschluss von Menschengruppen. Das könnte seiner Ansicht nach sozusagen die Keimzelle der menschlichen Kultur überhaupt sein, aus der sich denn alle weiteren Formationen entwickelt haben. Also erst kommt durch den Stress der Zusammenschluss, daraus entstehen denn neben der Familie die größeren Clans, Stämme, Völker, ganze Kulturen, die sich dann wieder untereinander auch bekriegen können. Um das natürlich alles zu lenken, eine größere Gruppe von Menschen, bedarf es eben bestimmter Techniken, sogenannter Kulturtechniken. Eine der ältesten, die es hier im Westen gibt, ist eben die Rhetorik. Und zwar, wenn man die Rhetorik so versteht, dass es der zielgerichtete Einsatz oder die Gestaltung von Medien ist, sei es von der Rede her oder eben auch in der Architektur. Da wäre es zum Beispiel das Dekorum. Das ist ein Regelwerk, was eben eine Abstufung der verschiedenen Gebäudetypen erlaubt, sodass jeder weiß, also einen Orientierungspunkt hat, was er wo finden könnte. Einmal sowohl eben optisch als sogenannte Landmarke bei der topografischen Orientierung, aber eben auch kulturell, dass man sagen kann, okay, dieses Gebäude ist staatstragend, das sieht man ihm schon von außen an. Hier geht es um die Kultur, hier geht es um das Wohlerhalten, um das Bestehen der ganzen Population. Also man muss bei diesen Definitionen von Kultur vielleicht auch noch dazu sagen, dass es immer Kultur nicht die Bewahrerin des Guten und Schönen ist, sondern Kultur durchweg als sehr aggressive Transformationsdynamik wahrgenommen wird oder dargestellt wird, deren zentraler Punkt es eigentlich ist, dass sie eben durch diesen Zusammenschluss in Stresssituationen Innen- und Außenverhältnisse erzeugt. Und damit, sehen Sie schon, ist eigentlich ein Konflikt immer vorprogrammiert. Das klassische Dekorum müsste also mit der Rhetorik so seit 3000 Jahren in uns gewirkt haben. Und deswegen hatten wir uns auch das Dekorum herausgesucht, um auf die Spurensuche zu gehen, ob vielleicht Rhetorikspuren, Dekorumspuren, Architekturspuren in uns zu finden sind. Denn nach neueren Erkenntnissen der Evolutionsforschung und der Vererbungslehre gibt es nicht nur die rein genetische Vererbung, das war noch der Wissensstand, als ich Abitur gemacht hatte, sondern es gibt mindestens 4 Vererbungssysteme, die alle wechselseitig miteinander agieren und Einfluss aufeinander nehmen können. Das wäre natürlich zentral weiterhin die genetische Vererbung, dann die epigenetische Vererbung, damit ist eine Veränderung in dem Milieu, in dem die DNS-Überschreibung stattfindet, gemeint. Also da kann tatsächlich durch Außeneinflüsse, kann sich dieses Milieu ändern, also der Hormonlevel, Proteinlevel, und das verändert wiederum, wirkt auf die Überschreibung der DNS und kann dann an verschiedenen Stellen zu Mutationen führen. Und die Mutationen sind ja letztendlich der Versuch, sich an eine geänderte Situation anzupassen. Dadurch, dass man eben, wenn man vorher nur eine Antwort auf so eine Situation hatte, auf einmal durch die Mutation eine Vielzahl von Antworten produziert und dann hoffen kann, dass wenigstens bei den vielen Antworten eine passende dabei ist, sollte die es schaffen, sich fortzupflanzen, wäre die schon in der nächsten Generation weiter vertreten. Also es bleibt ganz klassisch bei dem Darwins Modell, was er ausgearbeitet hat. Aber eben, es können mit diesem verfeinerten Darwin-Modell eben auch die Beobachtung von Lamarck, der bei mir an der Schule total unmöglich gemacht wurde, aber mittlerweile sagt man auch, ja, die Beobachtungen waren ja im Wesen richtig gewesen, seine Schlussfolgerungen waren falsch gewesen. Und mit den neuen Modellen, die die Evolutionsbiologen jetzt entwickelt haben, lässt sich eigentlich auch Lamarcks Beobachtung mit Darwins Modell beschreiben. Und es geht dann eben noch weiter, dass es noch das behavioristische Vererbungssystem gibt, also eins, was sich auf das Verhalten und die Verhaltenstechniken bezieht. Das sind im Wesentlichen dann eben das Lernen, zum Beispiel durch Imitation, durch Abschauen und eben auch noch die symbolische Vererbung, dass man tatsächlich eben auch Lerninhalte über Symbole, über Generationen weitergeben kann. Weil das Wichtige ist ja, dass man aus Seiten der Evolution, dass man diese Kultur sowohl horizontal verbreitet in der Population als auch vertikal eben an die nächsten Generationen weitergeben kann. Und die einzigen beiden Systeme von den Vieren, die auch latente Informationen aufbewahren können, die nicht sichtbar oder nicht direkten Einfluss auf das Leben nehmen, sind die genetische und die symbolische Vererbung. Also weil es gibt in dem genetischen Code eine Vielzahl an sogenannten Hidden Variants, die gar nicht zum Tragen kommen, die erst unter bestimmten Situationen freigeschaltet werden könnten, zum Beispiel durch epigenetische Veränderungen. Und bei der symbolischen Vererbung könnte man es jetzt ganz einfach sagen, ja, das Buch muss erst aufgemacht werden, das kann man aber auch weglegen und erst spätere Generationen finden es und können von dem Wissen profitieren. Aber natürlich ist mit der symbolischen Vererbung noch viel mehr gemeint, gerade in Bezug auf Architektur. Und darüber wollten wir ja heute Abend sprechen, ist natürlich die Architektur selber auch ein Symbolsystem. Wie ich eben schon sagte, durch das Dekorum, zumindest bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts und 1945 in der westlichen Welt geregelt. Und dann eben 3000 Jahre wirksam. Also das wird nachher, wenn ich auf die Spurensuche zu sprechen komme, ein zentraler Punkt sein. Ansonsten sind, wenn wir bei der frühen Menschheitsgeschichte nochmal sind, vielleicht ein Punkt, der nicht uninteressant sind, um nochmal ein Indiz dafür zu geben, dass wir vielleicht mehr sind, als einfach nur, oder unser Kontakt mit unserer Kultur und unserer künstlichen Umwelt mehr ist, sind die Überlegungen von George Hershey, ein Kunsthistoriker, der hat eine Indiziensammlung in seinem Buch The Monumental Impulse gestartet, mit der er nachweisen möchte, dass dem Menschen, ähnlich wie den Termiten eben, ein innerer Antrieb zum Bauen innewohnt. Also das sagte auch schon Dawkins, dass er davon ausgeht, dass der Mensch diesen Antrieb hat und früher oder später einfach anfangen muss zu graben, eine Höhle oder eben eine Hütte zu bauen. Und das geht so weit, dass man jetzt überlegen könnte, ist denn dieser Umstand, dass der Mensch diese Technik des Bauens entwickelt hat, eine sogenannte konvergente Entwicklung in der Evolution oder eine homologe? Und da sind sich die beiden, auf jeden Fall Dawkins und Hershey, nicht so einig. Beides ist letztendlich möglich, wobei die konvergente bedeuten würde, dass man im Prinzip selber etwas entwickelt hat, eine parallele Entwicklung zu den Termiten. Die homologe würde bedeuten, dass dieser innere Bauplan, den Termiten haben, auch noch rudimentär in uns selber vorhanden ist. Also er belegt, dass ich hatte deswegen diese Illustration aus seinem Buch genommen, dass es tatsächlich einzelne Organe und deren Bauplan nicht nur wie bei den Bonobo-Primaten zu 99,9% mit dem menschlichen Gencode identisch sind, sondern tatsächlich zu 100%, wie zum Beispiel diese Augenmuskulatur vom Dogfish und vom Menschen. Die sind wohl vom DNS-Code, wenn das so aufsequenziert wird, tatsächlich identisch, und das ist für den Hershey denn Indiz genug zu sagen, warum sollte nicht auch irgendwo dieser Bauantrieb, der in den Termiten oder in Vögeln zu finden ist, nicht auch im Menschen noch sich niedergeschlagen haben. So, jetzt kommt die ganz schlechte, ja, das ist ja grauenhaft, die Qualität, die Auflösung von diesem Bild. Es ist eine Darstellung der Urhütte durch Cesare Cesarino, und damit möchte ich nur daran erinnern, dass tatsächlich wohl die ersten Bauwerke, nachdem die Menschen die Höhle verlassen haben, also der Höhlenmensch fängt an, Gebäude zu errichten, wohl tatsächlich Imitationen von Vogelnestern waren. Also die Überreste, die man gefunden hat von ersten menschlichen Bauwerken, sind auch in Regionen, wo Vogelpopulationen beheimatet waren, die auch so kugelförmige Nester gebaut hatten, die mit Speichel und Lehm verklebt wurden, beziehungsweise mit Speichel und Kot bei den Vögeln und mit Lehm bei den Menschen, sodass man hiervon ausgehen kann, dass er eigentlich hier auch das Prinzip der Imitation schon gegriffen hat und dann direkt aufs Bauen übertragen wird. Wie eben alle vier Systeme der Vererbung, die da eben genannt wurden, sogenannte iterative Funktionssysteme sind, die sich erst durch die ständige Wiederholung konstituieren und eben mit Varianten da drin auch tatsächlich sich entwickeln können. Weil der Witz an dem genetischen Code ist letztendlich nicht, dass der in Stein gemeißelt ist, sondern in einer gewissen Art und Weise doch flexibel ist, weil sonst keine Anpassungen möglich gewesen wären. Und wenn man jetzt noch sagen könnte, ja gut, diese Hütten, Vogelnestimitationen, das können auch rein private, sage ich jetzt mal, Gebäude gewesen sein, dann ist es aber trotzdem schon, geschieht dies an einem Schritt der Menschheit hin zum Siedeln, wo es für ihn nötig wurde, eben durch Ackerbau nah an den Feldern zu sein, dass er gesagt hat, ich verlasse die Sicherheit der Höhle und muss mir eine Behausung errichten in der Nähe der Felder, um zum Beispiel die Krähen jederzeit verscheuchen zu können. Und dann kommen die direkt kurz danach sozusagen mit dem Anfang dieser Besiedlung des Landes die ersten richtigen kulturellen Bauwerke dazu, und zwar in Formen von Grabstätten und Grenzmarkierungen. Die werden soweit als erste bauliche Maßnahmen genannt, die eben nicht für ein Individuum von existenzieller Bedeutung sind, sondern für die gesamte Population. Was denn nochmal, weil ich vorhin sagte, das Bauen hat immer mit Stress zu tun und die Kultur ist womöglich aus einer maximalen Stresskooperation entstanden, und das fügt sich alles in dieses Zeichensystem und seine Symbolik des Dekorums mit ein. Muss man natürlich auch sagen, dass sowohl die Grabstätten und Opferstätten, die oft darüber errichtet wurden, über den Gräbern, als auch die Grenzmarkierungen in sich schon das Potenzial tragen, Stress zu erzeugen. Also ein Grab einfach durch die Erinnerung, die Opferstätte durch das Ritual, was dort vollzogen wird, und die Grenzmarkierung eben durch deren Überschreitung durch Leute, die eben nicht zu der Population gehören, die diese Markierungen aufgestellt haben. Und dann sind wir im Prinzip schon in dem Bereich, wo man sagen könnte, ja, dann steigt der Stresslevel, das epigenetische Milieu ändert sich und schon könnte rein theoretisch Einfluss auf die genetische Überschreibung genommen werden. Bei der Weiterentwicklung der Hütte geht es dann eben durch Versuch und Irrtum immer weiter, dass man eben von der Imitation des Netzes zur Errichtung einer Hütte kommt und immer wieder darauf verweist. Also eins der klassischen Merkmale der klassischen Architektur ist ja unter anderem auch eine gewisse Selbstähnlichkeit aller Ornamente, die man findet. Also auch schon bei dem Evolutionssprung vom Holz zum Stein hat man dann anfangs bei den Tempelanlagen ja, die Säulen stellen ja im Prinzip die Holzsäulen der ersten Holztempel dann da. Und eigentlich ist man kontinuierlich bei diesem Verfahren geblieben, also Dinge abzubilden, die in der Geschichte vorher stattgefunden haben. Also florales Ornament ist ja äußerst beliebt gewesen oder immer noch auch. Und bei der klassischen Architektur kennen Sie auch die Architravierung von Fensteröffnungen, dass man da kleine Säulen platziert oder dass nochmal ein kleiner Giebel über den Türsturz kommt, sodass man sagt, man spiegelt nochmal das ganze Gebäude im Kleinen in das Gebäude hinein. Das ist natürlich, also in der Entwicklung endet man denn jetzt hier nochmal beim Stadtschloss, wo man das sicher berücksichtigt. Das ist natürlich nicht der Geniestreich von unserer Forschungsgruppe gewesen, sondern im Prinzip ist das Leon Battista Alberti, ein Rhetoriker in der Renaissance, der als erster einen Bautrend, also die Architektur trennt zwischen dem Baukörper und dem Ornament und dann gleichzeitig auch noch das Ornament analysiert und klassifiziert und daraus dann auch nochmal die Dekorumregeln formuliert. Vorher niedergeschrieben hatte das schon alles Marcus Pollio, Vitruvius Pollio, besser bekannt als Vitruv, denn später durch Vignola nochmal sozusagen komprimiert und vor allen Dingen mit Illustrationen ausgestattet, den kleinen Vignola, so ein Ratgeberheft für Architekten. Der war noch im 19. Jahrhundert die Standardausstattung von jedem Architekten, wo man ganz einfach nochmal auf die genauen Maßverhältnisse, den goldenen Schnitt und all sowas nachschlagen konnte, wie man wo bauen könnte, was eben angemessen ist, dem Dekorum entsprechend. Und rein theoretisch hätte das ja ewig so weitergehen können. Also hier ist jetzt eine Abbildung, die hoffentlich etwas besser ist. Ich hatte die dann aus einem Buch eingescannt. Und ich meine, dorisch, ionisch, korinthisch, die Säulenordnung, die klassische, ist Ihnen bekannt. Und dann Ende des 19. Jahrhunderts hat Otto Wagner in Wien noch damit begonnen, eine Eisenordnung zu entwickeln, weil es ja dann durch neue Technologien auch zu einem Evolutionssprung, so nennt man das, tatsächlich gekommen ist. Das neue Baumaterial hatte ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Qualitäten auf einmal. Trotzdem sieht man hier an dieser Wagnerschen Eisenordnung das Bemühen, an dem bekannten, tradierten, langsam evolvierten Baustil festzuhalten und es nur sozusagen zu übersetzen in die neuen Techniken hinein. Nun ist das allerdings ein Zeitraum, der sowieso sehr unruhig ist. Hier ist jetzt von Ferdinand Waldmühlen das Bild Kirchgang am Frühling, klassische Salonmalerei. Das ist ja schon das Stichwort, wo bei jedem hier die Glocken schallen irgendwie. Oh, Salonmalerei, das ist ja kurz vorm Ende der Salonmalerei, denn auch, dass denn auf einmal der ganze das ganze Bild der Kunst sich neu gestaltet. Also alles ist auf einmal im Umbruch. Die Monarchien sind auch in einer Krise. Das Bürgertum begehrt auf durch die eben auch die Möglichkeiten der industriellen Revolution. Generell erstmal so etwas wie arbeitende Bevölkerung, diese Gleichung, die heutzutage fast wieder gilt, Lebenszeit gleich Arbeitszeit, wird ja dann erst aufgekündigt, dass so etwas wie Freizeit entsteht mit der Fabrikarbeit. Also alles sehr, sehr in Bewegung, im Fluss. Dann sieht man denn, dass so etwas wie die Eisenordnung sicher ein löblicher Versuch ist. Gleichzeitig ist, ich glaube, das ist von Kirchner, die Gesellschaft, dass sich alles ändert, alle wahrgenommenen und Kultureindrücke auf einmal stehen auf dem Prüfstand und natürlich diesen Schwung nimmt natürlich auch die Architektur mit, hier beispielsweise denn Adolf Loos mit seinem berühmten Vortrag Ornament und Verbrechen. Das ist natürlich eine Aufbruchsstimmung, der sich kein kreativer, gestalterisch tätiger Mensch entziehen kann. Und im Prinzip, das ist jetzt natürlich rein hypothetisch, könnte man sagen, ja, das sind jetzt in dieser neuen Situation die Versuche, Mutationen, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Welche Form der Anpassung letztendlich wohl sich durchgesetzt hätte, das werden wir nie erfahren, weil es dann eben zu der ersten Katastrophe im 20. Jahrhundert kommt, einschließlich PTBS steht für posttraumatische Belastungsstörungen, die ja anerkanntermaßen bei Kriegsteilnehmern auftreten und auch zurückverfolgt werden können bis in die Antike mit ihren Heilungsversuchen daran. Und der Erste Weltkrieg war natürlich in seiner ganzen Form mit all seinen Grausamkeiten nicht vorstellbar gewesen und eigentlich so etwas wie die Menschheitsdämmerung zeichnete sich auf einmal ab. Damit hatte keiner gerechnet, tatsächlich ja auch nicht die kriegsführenden Parteien, dass es so lange und so grausam werden würde. Und tatsächlich wird dann auch nach 1918, das ist jetzt ein umgesetzter Bau von Adolf Loos, mehr von den alternativen Konzepten umgesetzt. Also praktisch das erste Mal auch in der Geschichte. Es gab schon immer so einen Impuls nach großen Umwälzungen, sogenannte Revolutionsarchitektur, zumindest zu zeichnen. Umgesetzt wurde die äußerst selten bis gar nicht. Nur 1918 könnte man sagen, das war jetzt nun nicht von Adolf Loos als Revolutionsarchitektur gedacht. Er wollte halt die Architektur revolutionieren. Aber man sieht vielleicht daran, dass die Bereitschaft der Gesellschaft größer war, sich eben auf Neues einzulassen. Aber selbst bei, wenn wir noch mal kurz gucken, komplett ornamentlos, aber selbst hier ist ja noch der Tatbestand gegeben, dass es Baukörper und eben kein Ornament gibt. Jetzt hatte ich das eben, wir sprechen in der Forschungsgruppe immer vom Zweikanalsystem der Architektur. Das bezieht sich eben auf den Baukörper und das Ornament. Dahingehend, dass es genau wie es Albert hier auch sagt, Mittel und Zweck sind, das Gebäude und seine Bedeutung. Und wenn sich das über 3000 Jahre eingeschliffen hat, dann ist auch, wenn man auf einmal das Ornament weglässt, es komplett negiert, tatsächlich ja noch das Output-Modul, was zumindest das Fehlen des Ornamentes wahrscheinlich in irgendeiner Form als beunruhigendes Gefühl oder irgendwas stimmt nicht, so ähnlich wie die Bewohner von den Hundertwasserhäusern wahrnehmen könnten. Und tatsächlich könnte es so sein, dass es den Architekten nicht viel anders geht, weil im Prinzip wird dieses Zweikanalsystem, das ist jetzt eine Abbildung dem Bauhaus, also mit sehr viel Glas irgendwie, weil neue wissenschaftliche Erkenntnisse auf einmal in die Architektur einfließen. Licht ist gesund, also, und wir können auf einmal mit Metall und Glas so bauen, dass wir auf einmal sehr große, lichtdurchflutete, helle Räume gestalten können. Und schon könnte man hier sagen, ja, man hat wieder genau das Gleiche, das Gebäude und seine Bedeutung, weil das Glas hier ja auch nur Gesundheit bedeutet. Also keiner, der jetzt da in die Bauhausschule gegangen ist, ist tatsächlich gesünder geworden deswegen. Ein besseres Beispiel dafür noch ist, dass in dem gleichen Zeitraum auch angefangen wurde, dass bestimmte Orte, in denen Macht ausgeübt wurde, wie zum Beispiel die Chefetage in Fabriken, voll verglast wurde, damit man eben Transparenz symbolisieren kann. Also man baut dann ein gläsernes Büro und das bedeutet, dass der Chef jetzt sozusagen alle Handlungen in der Fabrik sind transparent, man kann es sehen. Das ist natürlich ein Trugschluss, weil natürlich alle wichtigen Entscheidungen bis heute in verschlossenen Kaminzimmern stattfinden und nicht in irgendwelchen Glaskisten. Ich würde auch sagen, dass die wichtigen Entscheidungen der Bundesregierung nicht in dem schön gestalteten, offenen, transformativen Gebäude, dem Kanzleramt stattfinden oder denn hinter verschlossenen Türen. Aber noch bevor man jetzt sagen könnte, so ist das denn unter dieser posttraumatischen Belastungsstörung, die kollektiv vielleicht ganz Europa erfasst hat, ist das jetzt der Knackpunkt, dass hier über Epigenetik, Symbolik schon eine Änderung einsetzen könnte. Soweit ist es ja denn leider nie gekommen, dass wir das verfolgen, weil direkt die zweite Katastrophe folgt und sozusagen, wenn wir in dem Repertoire der Biologie bleiben, womöglich mit einem Typenrückschlag der klassischen Architektur und dann direkt noch schlimmer, als man es sich vorher vorgestellt hat, dass es jetzt ein schlecht aufgelöstes Bild von einem Modell von Germania, da sehen Sie halt den Deutschlanddom, der 290 Meter hoch werden sollte und tatsächlich ist es ja paradox oder beziehungsweise auch nicht, wenn man dem Dekorum folgt, dass ja auch unter den Nationalsozialisten, also das meiste, was bautechnisch umgesetzt wurde, eigentlich den Richtlinien des Bauhaus entsprochen hatte, weil das natürlich als Funktionsarchitektur sehr gut gemacht war, kostengünstig bauen, praktikabel, aber eben auf der Repräsentationsebene, sozusagen wir sprechen denn in der Forschungsgruppe von High-Ranking-Architektur, um die klassischen Begriffe von erhaben und niedrig, ich nehme es jetzt hier einmal in den Mund zu vermeiden, sprechen wir von High-Ranking- und Low-Ranking-Architektur, kann man schon sagen, dass die Nationalsozialisten schon das so durchgeplant hatten, wie im klassischen Dekorum, Bauhaus für die Low-Ranking-Gebäude und klassische Architektur mit allem, was dazugehört und das nochmal übersteigert für die High-Ranking-Gebäude. Ja, aber das ist ja mit der Umsetzung denn auch zum Glück nicht so weit gekommen. Also es gibt ja vielleicht noch als Anekdote, nur irgendwo konnte man mal lesen, dass jemand sich den Spaß gemacht hatte, nachzurechnen, wie viel Marmor für Germania gebraucht worden wäre. Das hätte wohl gar nicht gereicht, das, was auf der Erde zur Verfügung steht. Da sind also tatsächlich in der Fantasie die Gäule durchgegangen. Nach 1945 ist natürlich nochmal und in verstärkter Form eine posttraumatische Belastungsstörung festzustellen. Holocaust, also nicht nur die Scham des verlorenen Krieges für die Deutschen, ein gigantischer Völkermord, also es kommt auch noch Scham dazu, man kann noch nicht mal sich die Niederlage in irgendeiner Form schönreden. Auf der anderen Seite der Erde werden die ersten Atombomben abgeworfen, also es ist tatsächlich, sind die Zeichen stehen so, dass man sagen will, es muss sich etwas ändern. Und tatsächlich ist es ja denn nach 1945 auch in der gesamten westlichen Zivilisation so, dass nicht nur Architekten, sondern eben auch Stadtplaner und Politiker sich dazu aufgerufen fühlen oder aufgerufen sind, daran aktiv mitzuarbeiten, eine bessere Menschheit, einen besseren Menschen zu ermöglichen. Also im Prinzip als Sozialingenieur tätig zu werden. Es gibt dann in der Folge eine Fülle von Architekturtheorien. Teilweise bleiben die rein auf der theoretischen Ebene, nur als Gedankenspiele. Teilweise werden sie umgesetzt, auch bei Repräsentativbauten. Aber was jetzt ein Kritikpunkt wäre, hier sieht man ja von Frei Otto das Olympiastadion und dann nochmal von Oma, also von Rem Koolhaas und Ole Scheeren. Ich weiß nicht, wer jetzt für den Entwurf verantwortlich zeigte, das CCTV oder TVCC-Gebäude in Peking. Was ich jetzt sozusagen von Seiten der Evolution diesen ganzen sehr noblen Ansätzen unterstellen möchte, ist, dass sie viel zu schnell aufeinander folgen, also einer enorm hohen Frequenz. Natürlich auch, weil jeder Architekt und Stadtplaner in einer Wettbewerbssituation ist. Es gibt also eigentlich gar keine Möglichkeit, für unseren Kognitionsapparat passende Output-Module in irgendeiner Form zu kalibrieren, weil sich andauernd etwas ändert. Und vor allen Dingen der Zeitraum im Vergleich zu 3000 Jahren und man hat keinerlei Erfahrungswerte, wie lange es brauchen würde, ist natürlich auch nicht so schnell aufzuholen. Aber dadurch, dass man sich nicht auf eine Formensprache einigen kann, sondern jeder sein eigenes Süppchen kocht und sein eigenes Symbolsystem in sich geschlossen entwickelt für seine Stadtplanung, für sein Bauwerk, bleibt es natürlich dem unbefangenen Betrachter, Volkes Stimme sozusagen, dem Vertreter der konservativen Gegenmoderne, für den bleibt das alles ein Rätsel. Oder er findet es im besten Fall interessant oder sensationell. Vielleicht auch ansprechend, aber wie gesagt, es gibt nicht eine vordefinierte Antwort unseres Gehirns darauf. Also das wäre dann eben schon mal ein Kritikpunkt, dass man im Prinzip schneller baut, als der Organismus es wahrnehmen kann. Also die Transmissionsgeschwindigkeit, mit der die Anpassung verläuft, die ist auf jeden Fall nicht in der Lage, diesen Architekturentwürfen zu folgen. Ich habe das jetzt mal kulturelle Trägheit genannt, in Anlehnung an die Trägheit des Auges, weil wenn etwas sich sehr langsam bewegt oder sehr schnell, dann nehmen wir das ja auch nicht wahr. Es ist ja nur ein ganz bestimmter Bereich, der innerhalb unserer Wahrnehmung liegen kann. Und im Bereich der evolutionären Anpassung wird das sowieso schon mal mit den Generationsschritten, auch wenn das natürlich enorm schnell ist zu früheren Überlegungen, dass jetzt eventuell schon Anpassungen innerhalb einer Generation stattfinden können, ist das immer noch ein Zeitraum, den man als Individuum ganz schwer überblicken kann, um denn Rückschlüsse daraus zu ziehen. Jetzt können Sie sich ja sagen, wie ich jetzt hier geschrieben habe, das ist doch höchstens für Architekten und Theoretiker interessant, dass das nicht so ist, sondern dass der Schrecken und das Grauen tatsächlich Realität ist. Also das sind hier hochgelobte und prämierte Entwürfe. Auf jeden Fall das von Ihnen aus gesehen linke Bild ist von Jürgen Meyer-Haar entwickelt. Das sind beides Grenzstationen in Georgien, weil das frühere Staatsoberhaupt von Georgien, Saakaschwili, hatte ein enormes Architekturprogramm aufgelegt, um eben, wie er es nannte, ein Rebranding, also eine neue Marke Georgien zu erschaffen. Georgien selbst versteht sich als Transitland zwischen der Türkei und Aserbaidschan. Deswegen wurde besonderes Augenmerk auf die Grenzstationen, das sind beides Grenzstationen, gelegt. Und Sie sehen, alles von Herrschaftsarchitektur und sowas wird hier komplett weggelassen. Das ist... Hier öffnet sich das einfach, der Bus kann durchfahren, das Auto in die andere Richtung, sieht nicht wirklich aus wie ein Hindernis und tatsächlich gibt es auch die Entwürfe oder die gebauten Projekte von Regierungsgebäuden und Polizeistationen, die als Auflage hatten oder da konnte man sich auf die Entwürfe einigen, dass die weitgehend komplett verglast sind, um die neue Offenheit und Transparenz Georgiens auch zu visualisieren. Also hat auch hier wieder das Ornament, eine glatte Glasfläche mit dem Baukörper, soweit das nicht gemein. Das nächste konträre Beispiel wäre natürlich Mazedonien. Ich weiß nicht, ob Sie das in den letzten Jahren mitbekommen haben. Die dortige Regierung, also man muss noch sagen, dass Saakaschwili ja, nachdem er nicht mehr in der Regierungsverantwortung war, sofort die gesamten Bauprojekte gestoppt wurden von der neuen Regierung. Wohl aus Geldgründen, aber auch, wie zu lesen war, man war nicht sicher, ob es tatsächlich den Rückhalt, also die Kosten-Nutzen-Rechnung und den Rückhalt in der Bevölkerung findet. In Mazedonien geht man jetzt genau den anderen Weg. Hier sehen Sie das gerade fertiggestellte Museum für Archäologie in Skopje. Das ist das Finanzministerium, ebenfalls neu. Das ist das Museum der Unabhängigkeit Mazedoniens. Das ist die Brücke der Künste. Und dahinter das Gebäude kann ich leider nicht zurücken. Das ist die Porta Macedonia, ein Kriegerdenkmal. Das könnte auch Alexander der Große sein. Dies auf jeden Fall soll Alexander der Große sein, mit einem entsprechenden Brunnen auf einem zentralen Platz. Zweck und Absicht dieser ganzen Architektur ist es nach Aussage der Regierung, erstmal so etwas wie ein Nationalbewusstsein für die Mazedonier zu schaffen, auf Basis ihrer reichhaltigen Geschichte. Es gibt dazu Gegenveranstaltungen von Architekten in Skopje. Das sind aber, wenn ich das so sagen darf, da hatte ich mal eine kurze Fernsehreportage drüber gesehen, relativ kleine Veranstaltungen. Also Architekten und ihre Studenten gehen auf die Straße. Es ist aber marginal. Generell wird aber weltweit dieser Bauwahnsinn verlacht als eine Art Disneyland für Alexander den Großen, was dort aufgebaut wird. Jetzt könnten wir da schon mal auf das Grauen kehrt zurück, das Grauen im Bauen. Das ist jetzt eine steile These, aber ich möchte es einfach mal in den Raum werfen. Plan, Ziel dieser Architektur war, ein Nationalbewusstsein zu schaffen. Und als die Architektur fertig war, war es ja Anfang diesen, Ende letzten Jahres, kam es ja schon zu Ausschreitungen in Mazedonien gegenüber der albanischen Minderheit. Die Regierung sagt, es waren kriminelle Banden, das kann man auch nicht ausschließen. Die kriminellen Banden bzw. Teile der albanischen Minderheit behaupten, es wären Repressionen gegen sie und eine Art Vertreibung hätte eingesetzt. Da könnte man schon sagen, vielleicht hat es ja so gut, viel zu gut funktioniert, ein Nationalbewusstsein bei den Mazedoniern zu schaffen, dass jetzt auf einmal schon Übergriffe stattfinden. Ob das von dem Großteil der Bevölkerung getragen wird, wird sich ja denn nach den nächsten Wahlen zeigen, ob da genauso verfahren wird wie bei dem Saakaschwili, weil billig ist das ganze Programm sicher auch nicht. Und genauso wenig und im Verborgenen finden vom gleichen Charakter Baumaßnahmen in der Volksrepublik China statt. Ich kann Ihnen jetzt leider nicht aus dem Gedächtnis sagen, welche Stadt hier mit einer antiken Stadtmauer eingefriedet wird. Tatsächlich sind aber landesweit Rekonstruktionsprojekte in so einem Volumen im Gange, dass das die Investitionen ein Vielfaches von dem übertreffen, was zum Beispiel die Icon Buildings, die bei uns in den Medien immer als Zeichen der neuen Offenheit der Volksrepublik publik gemacht werden und sicher auch teuer sind. Dieses Gebäude von Rem Koolhaas in Peking hat Unsummen gekostet. Trotzdem werden einfach durch das Volumen, was in diese Rekonstruktion investiert wird, wird ein Vielfaches der Summe, was in moderne Architektur investiert wird, fließt dort hinein. Also sowohl in solche repräsentativen Sachen, die sozusagen von Populationsbedeutung sind, als auch von Privaten, dass eben auch mittelalterliche Siedlungen erst komplett einplaniert werden, aber dann nach bestem Wissen und Gewissen formal wieder so errichtet werden, aber eben mit Sanitätsstandards, die der heutigen Zeit entsprechen. Und das, denke ich, ist denn legitim. Der Grund dafür, das sagte ein Regierungsvertreter, der auf das Bauprojekt in einem Interview angesprochen ist, ist ähnlich wie der in Mazedonien. Man möchte den kulturellen Gesichtsverlust Chinas vorbeugen. Und ich kenne mich jetzt mit ostasiatischer Architektur nicht so gut aus, weiß aber doch, dass der Gesichtsverlust an sich in Asien ein sehr schlimmer Umstand ist. Also, und insofern zeigt man sich besorgt, dass durch die neue Art des Bauens Kultur verloren geht und nicht mehr wiedergebracht werden kann. Sie sehen also, Kultur läuft auf allen Kanälen in Osteuropa, Asien und Deutschland, immer in unterschiedlichen Formen, beziehungsweise eben nicht, wenn man sich das zu eigen macht, den Mittel und Zweck, denn sieht man, scheint immer der kulturelle Anspruch von den ganzen Baumaßnahmen mit durch. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir denn mit der Forschungsgruppe angesetzt haben, nämlich das Zeichen- und Symbolsystem des Dekorums der Rhetorik zu dechiffrieren und in einem Experiment zu testen, ob dann bei der Wahrnehmung von Architekturzeichnungen, das gibt immer Streit mit Architekten, dass man sagt, man kann doch mit Skizzen und Zeichnungen nicht Architektur testen, Architektur muss man begehen, nun kann man das alles nicht bauen und letztendlich vertraue ich da den Neurowissenschaftlern in unserer Gruppe, dass viele Tests einfach auf zweidimensionaler Bildebene oder sogar mit Wörtern eben durchgeführt werden und daraus schon aussagekräftige Rückschlüsse gezogen werden können. Immerhin, das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte hier jetzt nichts mehr sagen. Auf dieser Art von EEG-Tests werden Entscheidungen getroffen, ob bei Epilepsiepatienten, wo bei Epilepsiepatienten geschnitten wird im Gehirn oder nicht. Und ich denke, wenn dafür die Ergebnisse aussagekräftig genug sind, dann sollten sie auch für eine Architekturkritik auf theoretischer Ebene ausreichen. Viele Architekten sehen das anders. Wir hatten erstmal dafür diese Matrix entwickelt und Sie sehen hier unten die Positionen 1 bis 7, das entspricht eigentlich Albertis Dekorum. 1 positioniert dabei das kulturell wichtigste Gebäude, auch seiner Ansicht nach die Stadtmauer und das Portal in der Stadtmauer. Natürlich, weil es die Grenze zwischen Innen und Außen ist. Wir wissen ja, Kulturen erzeugen Innen- und Außenverhältnisse. Deswegen ist die Grenze von extremer Wichtigkeit. Danach folgen natürlich nicht erkennbar Tempelanlagen, dorisch, ionisch, korinthisch. Dann Position 5 wäre eine sich vertikal streckende Sakralarchitektur. Position 6 eine sich horizontal ausdehnende Repräsentationsarchitektur, wie zum Beispiel die Palazzi in der Renaissance. Und Position 7 ist das Privathaus. Das könnte irgendein Schuppen sein, so wie ich eben gesagt hatte. Position 1 ist das äußerste High-Ranking von den Merkmalen her. Position 7 ist schon fast im privaten Bereich und der private Bereich entzieht sich laut Alberti dann sowieso dem Dekorum. Also da ist erlaubt, was gefällt, aber eben nicht, wenn es um die Kultur und deren Organisation geht. Jetzt kann man hier die Objekte, die auf der X-Achse unten sind, nach dem Prinzip der Selbstähnlichkeit der Architektur folgend, aufeinander spiegeln. Ich hoffe, das ist jetzt... Nee, das überstrahlt etwas. Mit viel Fantasie sehen Sie da eine Skizze von einer Hütte mit der Anmutung eines Portals in einer Bruchsteinoptik und auf der anderen Seite ein Portal in der Form einer Hütte, so eine Art runde Hütte. So können Sie sich das vorstellen, wenn man jetzt die X-Achse immer wieder auf die Y-Achse immer wieder auf die X-Achse spiegelt und durchmengt. Also dass man sagt, man nimmt High-Ranking-Merkmale und kombiniert sie mit Low-Ranking-Gebäuden. Und so nach diesem Vorgehen mit verschiedenen Modulen kamen denn, sind die jetzt besser zu erkennen, ja, solche Stimuli zustande. Hier sehen Sie jetzt, das wäre ein Beispiel für ein Gebäude, was denn mehr links in Richtung High-Ranking tendieren könnte. Man sieht unten die Rustika, das war ja auch insofern lange Generationen so kodiert, dass Rustika nur verwandt werden durfte, wenn man sich um die Nation verdient gemacht hat, am ehesten noch als Militär. Und die dorischen Säulen sind auch in der Rangordnung höher einzuschätzen, in der Position als korinthische oder ionische. Also könnte das zum Beispiel ein Gerichtsgebäude sein, wohingegen formal ähnlich, aber im Low-Ranking-Bereich wäre dann hier so eine Art Jugendherberge, die aus diesem Baukasten entstanden ist. Die Vielfalt, wir wollten eigentlich versuchen, damit jede Möglichkeit der architektonischen Äußerung, die in diesem System drin ist, wiederzugeben. Unter anderem kam dabei auch so ein Gebäude raus, wir nannten das Nonsens-Artefakte, weil diese kleine Hütte mit dem Balkon und den Säulen, das ist dann so ein Produkt, man mischt es einfach ohne Sinn und Verstand, das kommt dabei raus. Ich persönlich ich war verantwortlich für die Stimuli-Erzeugung, also das muss ich dann vielleicht noch sagen. Ein richtiger Höhepunkt war, als ich in der Arbeit von Ursula Baus zur Architekturzeichnung dieses Architekturmodell gesehen hatte. Und das datiert auf das erste Viertel des 7. Jahrhunderts vor Christus aus Argos. Und ich muss sagen, ich sah das einfach nur und dachte, meine Güte, das ist doch ein Nonsens-Artefakt. Also da dachte ich mir, so schlecht kann das System gar nicht sein. Da wird ja wirklich, und es zeigt auch, dass letztendlich in der Architektur nichts unmöglich scheint und alles schon mal gedacht, und also vielleicht nicht gemacht, aber auf jeden Fall schon mal gedacht wurde. Wir brauchten jetzt nur, nachdem durch diese relativ langwierige Montage von den Computermodulen, also nicht mit den In- und Output-Modulen, sondern einfach nur Säulen, Mauerwerkstücke, Giebel und so weiter, eine Vielzahl an Stimuli zusammen hatten, kam die Erkenntnis durch die Neurowissenschaftler, dass wir auch ein wenig auf die Konturen achten müssten. Und damit war unser System bzw. die Darstellungsform überlastet. Wir haben denn andere Formen über eine Z-Achse eingespielt und konnten das Ganze damit weitergehen. Allerdings, da die Experimentatoren sagten, es wäre ihnen egal, wie die Gebäude aussehen, Hauptsache, sie sind alle in einem Duktus erstellt, sodass es dazu keinen Irritationen bei den Probanden kommt, habe ich dann begonnen, einfach als flüchtige Skizze die benötigte Anzahl von Gebäuden. Sie sehen hier, das war dann immer so angelegt, dass man tatsächlich hier, das wäre was wie eine kleine Tempelanlage, also High-Ranking, privates Wohnhaus, Low-Ranking, aber von der Größe und von der Proportionierung von den Schattenflächen alles miteinander vergleichbar, weil wir mussten zwei gegeneinander testbare Gruppen erstellen, nämlich die mit Low-Ranking und die mit High-Ranking-Architektur. Und wir mussten eben sicherstellen, dass wir nicht auf einmal zufällig zwei Gruppen haben, die sich auch unterscheiden. Die einen Gebäude sind ja ganz groß und die anderen sind ja alle total klein. Und der einzige Unterschied, den die Probanden wahrnehmen, ist der zwischen großen und kleinen Gebäuden. Als das soweit erstellt war, konnte denn der Experimentenaufbau im Detail geplant werden, um dann eben zu gucken, ob dieses Gefühl, was einem ja immer wieder oder auch bei dem Stadtschloss entgegensteht, diese konservative Gegenmoderne, ob das tatsächlich etwas ist, was vielleicht im Menschen drin ist, je nachdem, wo er kulturiert, entkulturiert wurde, oder ob das nur ein Teil eines gewissen Retro-Trends ist, einer Sentimentalität nach dem Motto, früher war sowieso alles besser, warum bauen wir nicht wieder so wie früher, und dann wird alles wieder von selber gut. So, jetzt ist hier einfach mal ein Auszug aus der Auswertung von den Ergebnissen. Sie sehen hier High-Ranking-Buildings, Low-Ranking-Buildings, die entsprechenden Linien dazu. Objects ist die sogenannte Baseline, weil es wurden dazu auch immer Alltagsobjekte gezeigt, damit man sozusagen eine Referenzreaktion hat jenseits zu den Gebäuden. Und die Aufgabe für die Probanden war einfach durch einen Druck auf eine Taste zu entscheiden, haben Sie gerade ein Gebäude gesehen oder einen anderen Gegenstand. Die Stimuli werden gezeigt für 200 Millisekunden. Ja, 200 Millisekunden war es, also wirklich ein Wimpernschlag nur. Und danach ist erstmal wieder eine Latenzzeit, damit sich das System kalibrieren kann und man auch immer schon vorher mit der Messung anfängt. Sie sehen hier die Zeitlinie zwischen, also Objektpräsentation ist praktisch die senkrechte, 200 Millisekunden später, 600 Millisekunden, 1000 Millisekunden. Die Baseline sozusagen von der Ruhephase wurde immer 400 Millisekunden vor der Stimuluspräsentation gezeigt. Das Interessante ist jetzt da, auf alle Fälle, wenn man es erkennen kann, dass sich tatsächlich der Ausschlag von den Kurven von High-Ranking- und Low-Ranking-Gebäuden, wie man so sagt, signifikant voneinander unterscheidet. Also die High-Ranking-Kurve deutet wesentlich mehr nach unten, immer in dem Bereich um 400 Millisekunden, den sogenannten N400 für ereigniskorrelierte Potenziale. Das ist das, was über die EEG-Kappe gemessen wurde, also die Reaktion darauf. Und das sind jetzt schon gemittelte Werte von 100 Probanden. Also die ganzen Experimente sind auch vor jetzt 4 Jahren international veröffentlicht worden und wir forschen auch in die Richtung weiter, weil man hier jetzt eindeutig sehen kann, dass auf neuronaler Ebene unterschieden wird. Am Ende sehen Sie auch, es gleicht sich dann an. Da kommen wir jetzt nämlich zu einem ganz interessanten Aspekt, nämlich dieses N400 und der Zeitraum, in dem es stattfindet, der wird von den Neurowissenschaftlern noch als ein Zeitraum beschrieben, der vorbewusst ist. Also hier wird noch gar nichts bewusst rational bewertet, sondern es ist so etwas wie eine Weichensetzung. Und auf dieser Ebene wird schon unterschieden. Und wenn die Neurowissenschaftler diese Kurven interpretieren, den N400, würden sie sagen, dass die High-Ranking-Bilder mit etwas in Verbindung zu bringen sind, was sie Familiarity-Effekt nennen, also ein gewisses Vertrautheitseffekt, wohingegen die Low-Ranking-Gebäude einfache Novelty-Detection, also die übliche Reaktion auf etwas Neues, was der Wahrnehmungsapparat durchreicht, repräsentiert. Und das ist natürlich ein Ergebnis gewesen, wie wir es uns besser nicht hätten wünschen können, weil das natürlich genau eigentlich aus der Position einer egoistischen Kultur argumentiert. Also noch bevor das Individuum tatsächlich anfängt, sich Gedanken zu machen, lösen die Input-Module der klassischen Architektur schon ein Output-Modul aus, was Vertrautheit signalisiert. Man kann das über bewusstes Denken und Bewertung der ganzen Situation sofort revidieren. Also das ist nicht, dass das in Stein gemeißelt ist, aber tatsächlich ist dieser gemittelte Wert das, was in jedem aus einer westlichen Kultur bei der Betrachtung von den Stimuli, wenn man es hochrechnet, in der Form passiert. Ob er dadurch direkt Anhänger der klassischen Architektur ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das ist denn eine bewusste Entscheidung. Aber die Kultur versucht ihn erstmal davon zu überzeugen, dass es doch an sich schön gemütlich und warm in der eigenen Kultur ist. Wir haben denn noch Gegenexperimente gemacht, dass wir eben dieses Ranking-System auf andere Gestaltungselemente ausgeweitet haben. Also das wären jetzt hier Beispiele für die Spanne zwischen Zentrum und Peripherie, dass man sagen könnte, Icon- oder Signature-Buildings im Zentrum, also diese sind dann nachher letztendlich aus dem Experiment rausgefallen, weil die immer als Objekte oder Briefbeschwerer bewertet wurden und nicht als Gebäude. Aber Sie wissen, was gemeint war, also Hochhäuser im Zentrum und sogenannte informelle Siedlungen in den Favelas, außenrum in den Außenbezirken. Dabei war dieser Effekt nicht zu beobachten. Andere Effekte schon, die werden jetzt analysiert, aber eben nicht dieser. Jetzt könnte man ja auch einfach sagen, gut, die Vergangenheit kehrt zurück, alles halb so wild, aber ich hatte es jetzt eben schon mit diesen wilden Vermutungen bezüglich Mazedoniens angedeutet. Es ist ja fraglich, oder beziehungsweise es gab ja einen guten Grund 1945, warum man von der klassischen Architektur abkehren würde, weil es Erinnerungen weckt und dann weiß man nicht, wie stark sie sind. Aber wenn man es einfach verdrängt, könnte es eben auch sein, dass unter der Oberfläche etwas gärt und sich dann irgendwann einfach seinen Weg an die Oberfläche bahnt. Und deswegen wäre es eher, ob so etwas wie dieses globale Architekturdesign, was jetzt mit der Icon-Architektur überall publik ist, sich gegen so etwas wie ein kulturelles Empfinden wendet. Die gleichen Experimente, wo Sie jetzt eben die Auswertung, Teile der Auswertung gesehen haben, haben Kollegen in Peking mit Asiaten durchgeführt. Und dabei wurde festgestellt, dass die Asiaten auf das Ranking-System der westlichen Kultur im vorbewussten Bereich, es ist alles identisch, nur diese Unterscheidung im vorbewussten Bereich, die findet nicht statt. Wir arbeiten deswegen an dem Gegenexperiment. Es muss auch in der asiatischen Architektur ein Ranking-System geben. Das versuchen wir gerade mit Kollegen in Asien herauszuarbeiten, wie wir das aufdröseln könnten, um dann den gleichen Gegenversuch zu machen. Denn wäre natürlich die Vermutung, wenn man das Experiment in Peking macht, gibt es im vorbewussten Bereich eine Unterscheidung. Wenn man das Experiment hier durchführt, ist bei uns keine Unterscheidung, weil wir eben auf dieses Ranking-System nicht geeicht sind, kein entsprechendes Output-Modul entwickelt haben. Und dann ist das für uns auch nur einfach, ja, schön. Ein Indiz dafür, dass es so sein könnte, ist ein Kollege, der früher in der Forschungsgruppe war, ist Architekt und hat mit Albert Speer Junior an Germantown in China gearbeitet. Und die Stadt wurde in zwei Hälften fertig entwickelt. Ich hatte mal Bilder bei Spiegel Online gesehen und ich hatte mir das anders vorgestellt. Ich dachte, das wäre so eine Art Schwarzwalddorf. Es ist aber mehr so was Neuköllner Plattenbausiedlung mit künstlichen Graffitis. Der Investor war mit dem Verkauf der Wohnungen gar nicht zufrieden, weshalb das Architekturbüro dazu übergegangen ist, bei der Fertigstellung der zweiten Hälfte der Stadt eben asiatische Stilmittel einzubringen. Der Kollege sagte, in erster Linie muss man sich das so vorstellen, wie hier China-Restaurants auf chinesische Kultur umgearbeitet werden. Da wird halt dann auch noch vorne etwas montiert, ein Pagodendach. Und tatsächlich konnte man aber durch die Verkaufszahlen sehen, dass die später fertiggestellten Gebäude vorher verkauft waren als die anderen. Das Grauen ist natürlich, dass egal wie man es macht, macht man es immer verkehrt. Also wenn man die klassische Architektur ignoriert, dann brodelt es wahrscheinlich unter der Oberfläche weiter und bahnt sich seinen Weg auf ganz unschöne Art und Weise. Wenn man aber einfach eine Architektur behauptet als Kulturträger, ist es ein Fremdkörper. Also ich hatte dann auch mal gesagt, dass das, wenn es zu einem großen Kulturkampf zwischen dem Westen und China kommen würde, dann hätte man sozusagen schon paramilitärische Architektur in China positioniert, die zur Destabilisierung des ganzen Landes beiträgt. Und wie ein Minnetekel ist natürlich dieser Arbeitsunfall von dem CCTV Tower 2009, als es auf der Baustelle gebrannt hatte. Das wäre jetzt so, wie gesagt, das Minnetekel irgendwie, dass wenn es zu kulturellen Spannungen kommt, die man zivilisatorisch nicht in den Griff bekommen kann, dann auf einmal sich auch in Asien genau diese unterdrückte Kultur wieder wegbahnen könnte. Und dann wird eben das Streichholz an Gebäude angelegt, die als Fremdkörper empfunden werden. Und meine Kritik wäre einfach, dass man sich zu unreichend eben an diese kulturelle Trägheit anpasst von Seiten der Architekten. Sie sträuben sich alle dagegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist jetzt viel länger geworden, als ich eigentlich wollte.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Gabriel, für Ihre Ausführung. Also, ich versuche mal, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich alles richtig verstanden habe, in meinen Worten das zentrale Argument zusammenzufassen. Ihre Experimente zeigen, dass es zumindest bei westlichen Probanden, dass ist das richtig formuliert, vorbewusstes Erkennen grundsätzlicher architektonischer Formen gibt.
Ja, genau. Ja? Das ist.
Und da ist wohl dann ein Rückschluss, den Ihre Gruppe wagt zu ziehen, zu sagen, offenbar sind bestimmte kulturelle Traditionen.
Man kann in diesem Beispiel ruhig sagen, ganz konkret Formen.
Formen,
die über ihre Bindung an Emotionen über 3000 Jahre so ins, wie man ja immer sagt, kollektive Gedächtnis hier sozusagen in so etwas wie eine kollektive, in allem vorhandene Kultur, also in mentale, modulare Prozesse eingenistet haben, eben in diese Output-Module, die einfach immer noch wirken wollen oder zumindest so etwas, ein diffuses Hintergrundrauschen erzeugen, wie eben dieses Bemühen, erst das Ornament rauszurechnen aus der Architektur, es dann aber direkt zu ersetzen, weil irgendwas fehlt dann einfach. Mhm. Nur die Wand kann es nicht sein, das Gefühl ist da. Es gibt noch so ein Beispiel von Zaha Hadid, das erste realisierte Gebäude ist ja die Feuerwehrwache in Weil am Rhein. Da ist ja so ein leicht abschüssiger Boden. Rein theoretisch lässt sich das ja nachvollziehen, der soll wohl diesen Alarmzustand unterstützen und eine gewisse Dynamik hineinbringen. Aber Fakt ist, so wie ich jetzt gehört habe, es ist neu ausgeschrieben und die Feuerwehrleute klagten teilweise über Übelkeit. Das ist ja denn so ein Effekt wie hier im, also das, ich weiß nicht, was es hier für ein Vergnügungspark ist, bei uns in der Gegend wäre es das Phantasialand, da gibt es das schiefe Haus. Also was genau mit solchen Wahrnehmungsfauxpas arbeitet. Ja, und man reagiert dann schon auf diese Formen, ja, weil die früher eben direkt an Stresssituationen gekoppelt waren. Das ist vielleicht jetzt etwas zu kurz gekommen, aber natürlich sind diese ganzen kulturrelevanten Architekturen immer im Zusammenhang auch mit existenziellen Fragen thematisiert worden. Also deswegen ja auch diese latente, die Qualität, dass man kann es an- und ausschalten, je nachdem, wie man es braucht. Bestes Beispiel dafür wäre das Janustor in der Antike, was denn im Zentrum der Stadt aufgebaut ist und während sich sozusagen das Land, das Reich oder was auch immer im Krieg befunden hat, wurden in der Stadt die Tore des Janustors geöffnet, um der Bevölkerung auch diesen Zustand der Population zu signalisieren. Und das hat natürlich dann schon sofort einen stressauslösenden Charakter, ähnlich wie eine Opferstätte, wenn Tieropfer gebracht werden. Das ist ja nicht schön, das sind ja Initiationsriten, die brennen sich denn ein und mit ihnen wahrscheinlich dann auch die formale Gestaltung des Ortes.
Da haben wir eine Frage. Wiederhol mal die Frage. Ja. Also im Kern fragen Sie danach, ob es Beispiele gibt dafür, dass eine Berücksichtigung der kulturellen Trägheit in der Architektur einbezogen worden ist.
Ich versuchte das Beispiel mit der Eisenordnung anzubringen, also dass man versucht hat, eben kontinuierlich eine Entwicklungslinie zu übertragen. Ich möchte hier auch noch, weil Sie das eben in Ihrer Frage so formuliert hatten, bei den Reaktionen auf die Architektur vermeiden wir immer, das ist kein Werturteil, also das ist weder positiv noch negativ, sie unterscheiden sich nur voneinander. Die einen können mit Vertrautheitseffekten in Verbindung gebracht werden, die anderen mit Neuheitenerkennungen. Das ist immer ein Unterschied. Unsere Gruppe wird gerne von den Pro-Rekonstruktivisten in Beschlag genommen, angeblich weil wir bewiesen haben, dass die klassische Architektur leistungsfähiger ist. Diesen Beweis haben wir aber nicht erbracht. Es gibt nur diese Indizien dafür, dass sich bestimmte Gestaltungsformen bei uns neuronal in Form von diesen mentalen, modularen Prozessen befinden könnten. Also die Wahrscheinlichkeit ist dafür sehr hoch. Und dann muss man sagen, es gibt natürlich immer wieder, tauchen in der Vielzahl von Varianten auch, wie zum Beispiel die Architekten von, ich meine, heißt Robert Venturi, also berühmtestes Buch von ihm ist Learning from Las Vegas. Seine Kritiker und Architektenkollegen nennen seine Gebäude dekorierte Schuppen. Er ist so ein typischer Vertreter der Postmoderne und fing auf einmal an, wieder Ornament mit Säulen ins Spiel zu bringen und die ganze Gestaltung aber, sag ich mal, sehr avantgardistisch und modern auszuführen. Aber das wäre zum Beispiel ein Spieler, wo man sagen könnte, wenn ihm immer vorgeworfen würde, es fehlt ihm an Inhalt und Substanz und er dekoriert halt einfach nur Schuppen, hätte ich ihm gerne unsere Sachen vorgestellt, dann hätte er noch seine Sachen mit den Forschungsergebnissen hinterlegen können.
versuche mal, weil hier eine Menge junge Designer sitzen und denen wahrscheinlich eine Frage auf den Nägeln brennt oder zumindest brennen sollte, sie aber wohl nicht selber formulieren, sie mal zu formulieren. Lässt sich das denn übertragen, die Erkenntnisse, die Sie da im Bereich der Form für die Architektur gewonnen haben, auf andere Gestaltungsbereiche? Könnte es sein, dass für andere gestalterische Bereiche ähnliche kulturelle, Sedimente in uns stecken, auf die wir zurückgreifen könnten?
Wir vermuten ja, jetzt kann ich den Ball ganz, das ist gar nicht elegant, das ist einfach ein Kurzpass zurückspielen. Natürlich gibt es ja Gestaltungsregeln in der Rhetorik für alle möglichen medialen Ausdrucksformen und die wurden im Rahmen der Forschungsgruppenaktivitäten auch untersucht, zum Beispiel Gesten. Und da sind die Ergebnisse noch nicht so weit, dass sie publiziert werden können. Die gehen aber jetzt in den Review-Prozess für die Veröffentlichung, sodass man sagen kann, ja, es besteht Anlass, also gerechtfertigter Anlass für die Vermutung, dass rhetorische Regelwerke in allen Belangen auf unsere Entwicklung eingewirkt haben. Insofern auch jetzt noch, wenn sie wirkintentional eingesetzt werden, wie sie ja immer eingesetzt werden eigentlich in der Rhetorik, zeigen sie immer noch ihre Wirkung. Und wenn man die überführen kann in neue Formen, sollte das ihrem Erfolg eigentlich keinen Abbruch tun.
Das freut den hier stehenden Rhetoriker. Er freut sich auch, dass Sie hier vorgetragen haben. Unsere Zeit ist leider um. Danke für Ihre Frage. Das nächste Mal wieder gerne eine. Das nächste Mal haben wir zu Gast Klaus Kornwachs. Der wird sich tatsächlich mal der Wirtschaft widmen und Ihnen erzählen, warum die mit schlechten Modellen, aber viel Glauben unterwegs sind in den Wirtschaftswissenschaften und wird nach der Verantwortung in der Wirtschaftswissenschaft fragen. Herr Dr. Gabriel, ganz herzlichen Dank für seinen Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Bis zum nächsten Mal. Wiederschön. Dankeschön.